Sei Fußfrei, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slavin.
Wo ich das Gefühl hatte, man nimmt mich nicht ganz ernst als Frau, da war ich auch noch jünger, das kommt auch noch dazu. Wir hatten Zero Kapital, wir hatten gar keine Kohle einfach. Also wir haben das komplett mit Eigenausbeutung gemacht.
So, willkommen beim Tierfamilie-Podcast. Heute zu Gast ist Loredana Rehekampf. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, da stolpern viele, aber gut.
Ich habe geübt. Loredana, du bist eine Produzentin beim Film. Ich glaube, dass die meisten Leute wissen, was ein Regisseur macht oder was ein Drehbuchautor macht, aber was zum Geier macht ein Produzent beim Film?
Die Frage kriege ich sehr, sehr oft gestellt. Im Endeffekt, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Problem in Österreich oder in Europa grundsätzlich, in Amerika finde ich nicht ganz, oder weiß man irgendwie, was ein Producer ist oder dieses Produced By. Ja. Da gibt es auch ein paar bekanntere Namen. Bei uns ist es tatsächlich ein großes Fragezeichen. Aber was ein Produzent eigentlich macht, ist tatsächlich von ganz Anfang bis komplett Ende eigentlich dabei sein. Also keiner ist eigentlich so lang bei einem Projekt. Mhm. Es geht von der Ideengenerierung, die entweder in-house, also ein Produzent liest irgendwas in der Zeitung oder sieht in einem Buchladen irgendein Buch oder sitzt mit einem Kreativen und entwickelt gemeinsam, oder es kommen Ideen von außen. Also es gibt beide Fälle, wo entweder die Produzenten eine Idee haben oder die Kreativen eine Idee haben. Und dann fängt man halt an, das Ganze mal so durchzudenken. Ist das eine Möglichkeit? Ist das eine gute Geschichte? Etc. Und dann beginnt eigentlich die komplette Stoffentwicklung, die wirklich von der Idee bis hin zu den ersten Exposés, Treatments und ersten Drehbuchfassungen beginnt. Und dann ist die Aufgabe des Produzenten, das Projekt eigentlich zu packagen, weil wir sind neben auch der kreativen Basis, sind wir auch für die finanzielle Basis natürlich hauptsächlich verantwortlich. Mhm. Das heißt, wie kann man dieses Projekt packagen, mit was für einer Regie, mit was für einem Cast, wie gedreht, also welche Tonalität hat das Ganze, in was für einem Genre, also das ganze Filmpaket muss man eigentlich schnüren und dann mit der Finanzierung beginnen. Das ist je nach Land unterschiedlich. In Österreich haben wir zum Glück eine sehr, sehr starke Förderlandschaft. Was wir leider nicht so sehr haben, sind private Investoren oder grundsätzlich Investments, das ist aber ein anderes Thema. Und diese ganze Finanzierungsphase mit dem Casting, mit der Besetzung der wichtigsten kreativen Leute, die das Projekt begleiten, schiebt man das Ganze voraus, wo man hoffentlich dann irgendwann das Budget zusammen hat, was man denn braucht, um diesen Film zu machen. Auch da gibt es viele Überlegungen. Kann man das Geld überhaupt recoupen? Macht es Sinn, so einen Film, um dieses Geld zu machen für diesen Markt etc.? Also da sind viele, Gott sei Dank gibt es da viele Experten, Sales Agents und Verleiher, die einem da am Weg helfen, weil man ist ja nicht als Produzent allwissend, sonst wären wir alle stinkreich, sind wir nicht. Während dem Dreh hat man dann die ganze Crew, da ist die Aufgabe des Produzenten, sage ich mal, das alles zusammenzuhalten.
Also bist du Mediatorin?
Ja, so ein bisschen, sag mal so, wenn es brennt, muss man kommen. Ich bin auch sonst sehr gerne da, weil ich finde es immer toll, wenn von dieser Idee, die irgendwann mal meistens zwischen Autoren und Produzenten, manchmal auch in der Doppelfunktion Regie und Autor, wenn da irgendwas mal geköchelt hat und auf einmal stehen da 50, 60 bis 100 Leute am Set und setzen das um. Ich finde das emotional total schön. Aber da, Gott sei Dank, sage ich mal, haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe, es sei denn, es ist sehr turbulent, dann ist es auch da nicht ruhig. Dann begleitet man den ganzen Schnittprozess, weil man ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass das, was jetzt produziert wird in der Postproduktion, auch etwas ist, was man verkaufen kann, weil das darf man ja nicht vergessen, so einen Film produzieren wir ja nicht zum Spaß oder weil es uns Freude bereitet, sondern es ist ein Produkt für das Publikum und für den Markt. Da muss man einfach sicherstellen, dass das, was gemacht wird von den Kreativen in Zusammenarbeit, auch das ist, was wir uns am Anfang alle gedacht haben und sich auch verkaufen lässt. Ja. Und dann beginnen halt die Verhandlungen mit dem Verleih und mit den Vertrieben.
Da ist der Film aber schon fertig, oder?
Da ist der Film dann fast schon fertig, genau. Und dann, also die Gespräche mit Marketing, Verleih, Vertrieb und so, die beginnen im besten Fall vor dem Film sogar schon, also bevor gedreht wird, am besten in der Drehbuchphase, weil dann passt auch Creation mit Distribution am Ende zusammen. Ja. Aber da ist natürlich die Kommunikation dann am intensivsten und dann wird dieses Baby irgendwann mal auf den Markt gebracht, sei es jetzt via Festival oder via einfach großer Kino-Release. Und dann beginnt noch der ganze wirtschaftliche Teil und der Legal-Teil, den man alles abwickeln muss. Also die Gelder müssen ja wieder, ne, es muss abgerechnet werden, es muss Geld zurückgeführt werden. Es gibt Menschen, die beteiligt sind. Also es ist dann auch noch ziemlich viel einfach rein wirtschaftliche Arbeit, die zu tun ist. Und also es ist quasi die Begleitung wirklich dieses ganzen Filmes. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist irgendwie, dass wir halt dann doch haften und verantwortlich sind für alles, was passiert. Und das ist natürlich auch ein Druck, es ist eine schöne Aufgabe, aber es ist natürlich auch ein großer Druck, mit dem man zurechtkommen muss. Aber ja, es macht trotzdem Spaß.
Ja, ich meine, ein Spielfilm ist zum Beispiel, der demnächst rauskommt, ist ja Neonuggets. Ich habe die Firma jetzt gar nicht genannt. Du bist Samsara-Film, gemeinsam mit dem Andreas Schmidt. Das macht das zu zweit. Neonuggets kommt wann genau?
Am 16.10. ist Kinostart.
Und jetzt sagen wir mal, du bist wirklich von Anfang bis zum Schluss dabei. Jetzt im Fall von Neonuggets, wie viele Monate sind das dann?
Naja, es sind meistens 3 Jahre.
3 Jahre?
3 Jahre und das ist die Schnellversion. Und so ist es auch bei Neonuggets. Wir haben 2024 und das ist ein Sequel, das darf man nicht vergessen. Mhm. Das heißt, wir haben schon auf etwas aufgebaut, was von schon Pulled da Pork, war. Ja. Genau, es ist das Sequel von Pulled Pork, der 2023 ins Kino gekommen ist. Und dementsprechend, also 2024 haben wir angefangen mit der Story und Andreas hat das Drehbuch geschrieben, gemeinsam mit Wolfgang Brandstetter. Wir haben Ende 2024 finanziert, wir haben 2025 gedreht und kommen Ende des Jahres raus. Also das ging wirklich schnell, das sind 2 Jahre. Das
ist 2 Jahre.
Aber das liegt daran, dass halt natürlich auf einer Geschichte schon aufgebaut ist. Der Cast stand schon zu, sage ich mal, 60%, weil natürlich Leute aus dem ersten Teil wieder mitgespielt haben. Also diese ganze Arbeit ist nochmal ein Jahr vorher quasi wäre es gewesen. Also mit drei Jahren ist man schnell.
Du hast eigentlich relativ viel Einfluss dann, kann man sagen, als Produzentin, oder? Wie ein Spielfilm aussieht.
Ja, das ist auch eigentlich, also Einfluss klingt jetzt so fast, als wäre ich irgendwie so ein machthungriger Politiker oder sowas. Aber ja, natürlich, es ist, ich glaube, man darf so diese Basics nicht einfach vergessen. Also ein Filmproduzent sichert sich die Rechte am Drehbuch und bringt einen Regisseur an Bord, dem er vertraut, dass der mit seiner Vision und seiner kreativen Kraft diesen Film umsetzen kann, sucht sich teilweise sogar auch den Drehbuchautor aus, wenn es zum Beispiel um eine Buchadaptation geht. Also man muss sehr auf die kreative Vision der von Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller, muss man sehr vertrauen. Also man macht den Film nicht alleine, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Aufgabe des Produzenten ist, gemeinsam am Anfang zu besprechen, was ist die Vision, was für einen Film wollen wir eigentlich machen, und für wen und das dann durchzutragen durch diese ganze Zeit. Also Einfluss ja, weil am Ende des Tages muss es jemanden geben, der entscheidet. Also es gibt da nicht Hierarchie, aber ich finde, die muss man nicht ausleben, weil es geht darum, dass man sich die richtigen Leute holt und dann eigentlich ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und das Ganze, wenn es mal hapern sollte, irgendwie zu ajustieren. Aber es ist Teamwork. Ist Teamwork, definitiv.
Was musst denn du können als Filmproduzentin, um den Job gut auszuführen?
Also ich persönlich glaube, es ist eine der vielfältigsten Aufgaben, die man tatsächlich machen kann. Ich liebe meinen Alltag eigentlich, weil ich springe zwischen Castingbänder anschauen, Drehbuchbesprechungen, Recherchen, Verträgen und Excel-Listen im Budget hin und her. Und ab und an darf ich auch noch auf Filmfestivals reisen und neue Leute kennenlernen und neuen Input bekommen. Also es ist, ich glaube, man braucht beides. Man braucht ein Gefühl für Kreativität. Man braucht ein Gefühl für Zahlen und Verträge, Legal. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, zu sich selbst stehen zu können und zu seiner Vision stehen zu können. Weil man ist in einer Situation, wo man immer zwischen ganz vielen Parteien steht, die alle nur das Beste für den Film wollen. Nur das geht halt nicht in 10 Richtungen gleichzeitig rennen. Und ich glaube, man braucht Empathie, man braucht emotionale Intelligenz. Und man muss es aushalten, nicht immer gemocht zu werden.
Und wie oft passiert das, dass du nicht gemocht wirst?
Ich weiß es nicht. Ich kriege das nicht dauernd mit und es ist auch in Ordnung. Also ja. Gott sei Dank habe ich so viel Selbstbewusstsein, dass mich das nicht sonderlich tangiert. Aber man muss es aushalten können. Also man muss einfach wissen, wer man ist. Man muss wissen, was man will. Und man darf sich, glaube ich, nicht in diesen emotionalen Köcheln, was manchmal immer wieder da ist, auch bei mir. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Zen bin die ganze Zeit. Man muss einfach damit, glaube ich, auch klarkommen, wenn man Gegenwind bekommt. Man muss einfach seine Frau, in meinem Fall, stehen und damit okay sein, wenn man mal aneckt und wenn man mal keinen Zuspruch bekommt, weil man aber weiß, dass man das Richtige tut für den Film. Also,
ist es schwieriger als Frau in der Branche oder wurscht?
Ich glaube, ein bisschen ist es schon schwieriger, weil die Branche einfach sehr männerdominiert ist. Mhm. Vor allem in dem Segment, in dem die Samsara-Film arbeitet, nämlich eher im Publikumsbereich oder Mainstream-Bereich, gibt es einfach weniger Frauen. Es war anfangs, bevor wir als Firma etabliert haben, natürlich hatte ich schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, man nimmt mich nicht ganz ernst als Frau. Da war ich auch noch jünger, das kommt auch noch dazu. Aber ich glaube, es ist alles möglich, wenn man will und wenn man mit Leistung überzeugt. Also ich finde es richtig, dass, und darum freue ich mich auch, dass wir dieses Gespräch machen, weil ich finde es wichtig, dass erstens der Beruf per se mehr in den Vordergrund gerückt wird und zweitens auch Frauen diesen Beruf ergreifen. Mhm. Er ist, wie gesagt, nicht der vielleicht typische Frauenberuf, aber das sollte man eh schon längst durchbrochen haben, meiner Meinung nach. Mhm. Ich habe es gemerkt, ja, aber es war nicht so schlimm, dass ich mir gedacht habe, das ist nicht auszuhalten. Man muss sich einfach wehren in den Momenten, in denen unangenehme Situationen passieren oder unfaire Situationen da sind. Und ansonsten einfach mit Leistung, glaube ich, überzeugen. Das ist es die objektive Währung, meiner Meinung nach. Und dann dauert es manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber es ist dann ehrlich und richtig.
Mhm. Ich frage mich natürlich, wann hast du gewusst, dass du Produzentin werden willst? Und dann auch noch die Frage quasi dazu anschließend, wenn jetzt wer auch immer da jetzt zuhört und sich denkt, hey, das mag ich auch machen, wie wird man Produzent?
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die mit 6 Jahren schon eine Videokamera in der Hand hatten und durch den Garten gelaufen sind und das Meerschweinchen gefilmt haben. Dazu gehöre ich nicht. Ich war tatsächlich in meinen Teenie-Jahren komplett ganz stinknormaler Kinokonsument, bin in die großen Kinos gegangen und habe mir die amerikanischen Publikumshits angeschaut. Ich habe dann allerdings Medienmanagement und Medienkulturwissenschaften studiert und habe dort ein Filmseminar gemacht und musste Memento von Christopher Nolan analysieren. Und da bin ich tatsächlich mit Filmsprache in Berührung gekommen. Was bedeutet Lichtsetzung? Was bedeutet Kameraframing? Was bedeutet Szenenbild? Also was hat das alles für einen Einfluss auf die Emotionen des Zuschauers? Und wie toll lassen sich Emotionen und Geschichten über das audiovisuelle Medium quasi erzählen. Und das hat mich restlos begeistert. Ich war komplett von den Socken. Und da habe ich eigentlich gedacht, ich will unbedingt zum Film. Und ich habe dann beim Studio Babelsberg einige Praktikas gemacht, habe am Set gearbeitet, habe im Büro gearbeitet. Und irgendwann habe ich herausgefunden, so der Job würde mir eigentlich am meisten gefallen, weil er verbindet alle Glieder. Also du musst dir die Castingbänder anschauen, aber du musst kein Regie führen mit den Schauspielern. Aber du brauchst ein Gespür für die Story, du brauchst ein Gespür für den Schnitt, du brauchst ein Gespür für die Musik, du brauchst ein Gespür für den Verkauf. Also es deckt einfach das ganze Universum des Filmemachens ab, lässt dich mit unglaublich tollen, spannenden Menschen zusammenarbeiten und du bist selbstständig. Also das ist auch nochmal etwas, was, glaube ich, das ist aber eine Typfrage. Mhm. Ich bin sehr gerne selbstständig und habe eine Firma. Mhm. Das kam dann auch noch hinzu, bringt natürlich auch viele Risiken, kriegt man Projekte finanziert, wie geht das weiter, das ist auch nicht immer einfach, aber ich bin der Typ dazu und mache das gerne. Und so kam das dann irgendwie zusammen, dass ich mir gedacht habe, ich will das machen. Trotzdem habe ich dann, und das war so Mitte 20, war ich da, habe ich dann wirklich noch, ich habe am Set gearbeitet, ich habe im Büro dann gearbeitet, dann war ich beim ORF als Redakteurin, dann war ich als angestellte Producerin bei einer Firma, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich ready wäre. Das hat sich jetzt im Nachhinein, denke ich mir, wow, ich hatte keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich wäre ready. Nein, also ich hatte wirklich gar keine, aber irgendwann muss man halt machen. Und da habe ich auch den Andreas Schmid eben kennengelernt. Wir haben nämlich gemeinsam eine Serie und einen Film entwickelt. Und da haben wir gemerkt, wir haben den gleichen Zugang zur Story, wir wollen die gleichen Sachen, wir wollen ähnlich, also die Geschichten, die wir erzählen wollen, da gab es sehr, sehr viele gemeinsame Nenner und wir sind auch von der Art einfach sehr kompatibel, was ja auch wichtig ist, eine Firma gemeinsam zu führen, ist auch so eine berufliche Ehe, ne, die man eingeht und das ist Gott sei Dank bei uns damals sehr gut gewesen und jetzt immer noch. Und so kam es dann, dass wir dann gesagt haben, wir machen das jetzt und haben wirklich, wir haben beide keinen großen Background vom Filmmachen. Der Andreas ist Quereinsteiger, ich bin absoluter Quereinsteiger. Wir haben leider keine filmischen Eltern, die uns da irgendwelche Zugänge oder...
Na gut, aber du hast jahrelang gearbeitet an
Filmproduktionen. Genau, ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann haben wir wirklich tatsächlich an meinem Küchentisch mit einem weißen Blatt Papier irgendwie saßen wir da und haben gesagt, so, jetzt müssen wir einen Businessplan machen, jetzt gründen wir eine Firma.
Wann war denn das?
Welches Jahr? Das war 2017.
Welche Projekte habt ihr da gehabt, wenn ich fragen darf? Serie und Film, was du gemeint hast? Ja, was ihr entwickelt habt?
Wir hatten hauptsächlich Kinofilme, weil wir wussten, wir müssen damit mal anfangen. Da gab es auch einfach die besten Fördermöglichkeiten, weil wir hatten zero Kapital. Wir hatten gar keine Kohle einfach. Also wir haben das komplett mit Eigenausbeutung gemacht. Was ich genauso wieder machen würde. Es war gut, jetzt nicht den Schuldenberg irgendwie mit dem gleich zu starten. Ja. Wir haben Kinofilme gemacht und wussten aber von Anfang an, wir wollten Mainstream-Filme machen oder Genrefilme. Und das ist das, das hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das auch die Firmen-DNA ist. Also unser erstes Projekt, was wir dann auch wirklich gedreht haben, war Rubicon. Das war ein Science-Fiction-Film auf Englisch, der im Weltall spielt, der in Österreich nicht sonderlich gute Zuschauerzahlen hat, aber sich international so gut verkauft hat. Also wir hatten in den USA mit IFC einen Kinostart sogar und hat sich, ich glaube, in über 40 Länder der Welt sehr, sehr gut verkauft. Und direkt danach kam der Klammer, der ein nationaler Film war, der sich gar nicht gut außerhalb verkauft hat, aber im Inland dafür sehr, sehr erfolgreich war. Und da haben wir irgendwie gemerkt, das sind die Sachen, die uns eigentlich interessieren. Und ich sage das auch bewusst, ob sich etwas verkauft hat oder wie etwas funktioniert hat, weil für mich ist halt Film ja auch Kunst, weil ich habe eben erwähnt, es kam wirklich aus der Filmkunst heraus, kam meine Begeisterung. Also das finde ich wahnsinnig wichtig. Aber am Ende des Tages können wir nicht so viel Geld ausgeben für diese wenigen Zuschauerzahlen, die wir manchmal haben. Und darum ist mein ganz klares Credo, Filme werden fürs Publikum gemacht und das sollte man sich von Anfang an auch vornehmen. Und Lass. Sich da auch nicht selbst anlügen, weil wir finden immer alles super so in unseren Besprechungsräumen, aber wenn man die Leute draußen mal fragt, die ganz normalen Zuschauer, denen das wurscht ist, was für Emotionen wir bei unseren Besprechungen haben oder wie wichtig dieser Stoff ist, ne? Wenn man einfach nur die Leute draußen fragt, die wollen gewisse Dinge sehen und andere Dinge einfach nicht und ich finde, das gehört respektiert. Also man kann sich da nicht als Filmbranche über das Publikum stellen und sagen, ja, aber das ist wichtig und die teilweise auch zu politisch meiner Meinung nach. Heißt nicht, dass es keine politischen Filme geben soll, aber nicht jeder Film muss politisch sein, weil es sehr viele Menschen draußen gibt, die einfach unterhalten werden wollen und das ist total legitim und das komplett dem amerikanischen Markt zu überlassen, weil wir in Österreich irgendwie meinen, wir müssen hier Kunst machen, finde ich falsch. Gibt eine Koexistenz für beides. Und es sollte auch anders behandelt werden und im besten Fall sogar gäbe es verschiedene finanzielle Töpfe dafür, weil sie einfach komplett unterschiedliche Dinge sind. Also ein Kunstfilm, ein Artusfilm, der auf dem Festival läuft, ist unglaublich wichtig fürs Ansehen von Österreich, für die Thematik, die es behandelt, extrem. Auf keinen Fall sollten wir das aufgeben. Und gleichzeitig ist es total wichtig, die Masse an Menschen mit österreichischem Content glücklich zu machen.
Man muss ja auch sagen, in Österreich ist ein kleines Land. Österreich ist jetzt auch nicht so, dass die Leute ins Kino in Scharen hineinlaufen würden. Ein Film kann sich ja kaum eigentlich nur mit Tickets refinanzieren. Also wenn es keine Förderung gäbe, gäbe es eigentlich keine Filme, oder?
Das ist richtig. Also Österreich ist da, das hat aber jedes kleine Land hat dieses Problem. Es sei denn, der Film wird international sehr verkauft. Also Dänemark und Israel sind zum Beispiel so Länder, die schaffen es durch ihre Filme, die können das auch nicht innerhalb ihres eigenen Territoriums recoupen, schaffen aber durch die Auslandsverkäufe und Remake-Verkäufe etc. schaffen sie eigentlich recht Gutes, auch finanziell. Ich bin aber wahnsinnig dankbar, dass in so einem kleinen Land wie Österreich brauchen wir die Förderung sehr. Mhm. Wir leben nur alle gerade eine wirtschaftlich nicht ganz so angenehme Lage. Auch die Förderungen müssen einsparen, alle müssen einsparen. Darum wäre es umso wichtiger, die Möglichkeit zu eröffnen, private Investoren reinzuholen oder andere Finanzierungsmöglichkeiten aufzustellen. Das geht natürlich auch nur, wenn man die entsprechenden Projekte dann auch hat, weil warum sollte ein Investor, es sei denn, er will in Cannes über den roten Teppich laufen, ein Arthouse-Film, der sehr wahrscheinlich sein Geld nicht wieder zurückbekommt, da investieren, das ist ganz klar. Aber es gäbe tatsächlich die Möglichkeit für Publikumsfilme, man kann schon recoupen. Also wir haben bisher, glaube ich, fast immer recouped. Also nicht den ganzen Film, aber wir haben angefangen, an die Förderungen zurückzuzahlen. Bei einem Großteil unserer Filme haben wir angefangen, quasi die Finanziers, und das sind ja auch die Förderstellen, haben wir angefangen zurückzuzahlen, was, glaube ich, eher nicht ganz so oft passiert in Österreich. Und wenn wir weiterhin solche Filme machen könnten und diese Zahlen vorlegen, dann kann man auch Private Equity Money versuchen zu bekommen, aber...
Ich glaube, es kann sich niemand vorstellen, der nichts damit zu tun hat, was ein Film kostet. Was kostet ein österreichischer Kinofilm?
Inzwischen, also ich meine, es geht von bis, also wenn wir einen Science-Fiction-Film machen, der im Weltall spielt, oder einen historischen Film mit Pferde und Kostüme und Bränden, kostet es was anderes als eine Komödie, wo Leute in Wien von Kaffeehaus zu Altbauwohnung laufen. Aber ich würde sagen, man kann im europäischen Raum ist ein Budget von 3 Millionen unterstes Ende bis 8 Millionen bei Co-Produktionen machbar. Wir haben bei Klammer Chasing the Line haben wir tatsächlich 5,6 Millionen Euro gehabt, rein aus Österreich. Ich glaube, das war ein Rekord und den wird es auch, glaube ich, so schnell nicht nochmal geben, aber dank der Legende Franz Klammer war das möglich, dieses Geld aufzustellen, weil das war ja auch ein historischer Film, Sportaufnahmen und so. Also solche Ausnahmen gibt es, aber...
Hat auch im Fernsehen tolle Quoten erzielt, kann ich mich gut erinnern.
Ja.
Im Kino war gerade Corona, glaube ich, oder?
Ja, war das wir waren zwei Wochen im Kino und dann war Lockdown, das war so bitter.
Ja, das ist bitter, ja. Na gut, Corona ist Gott sei Dank vorbei, aber was nicht vorbei ist, sind Geldprobleme auch für den Markt. Also zuletzt gab es einen Aufschrei, weil ganz viel Förderung doch gestrichen wurde. Was sagst du dazu?
Ich finde es tatsächlich fatal, aber ich glaube, grundsätzlich verstehe ich natürlich unsere Politiker, die einfach sagen, wir müssen einsparen. Das kann ich total nachvollziehen und jeder, der betroffen ist, sagt, ja, aber warum gerade bei mir? Mhm. So, das sage ich jetzt natürlich auch.
Ja.
Ich glaube, ein grundsätzliches Problem, und das geht lustigerweise auf deine Eingangsfrage zurück, was macht eigentlich ein Filmproduzent? Ein Filmproduzent ist eigentlich mehr die Business-Seite des ganzen Filmprozesses, auch die kreative, weil wir müssen begleiten, aber er kümmert sich vor allem auch um die Business-Seite. Und Film als Business wird in Österreich null wahrgenommen. Das ist irgendwie, das ist die Kunstbranche. Manchmal werden auch unsere Filme so wahrgenommen, so das ist ja keine Kunst, denken wir, ja, ist es nicht, das ist, also finde ich schon sogar, aber es ist Kultur und das heißt, es ist für die Menschen. Es wird nicht als Industrie wahrgenommen, die Filmbranche, leider, was sich nicht ausschließt, dass es auch Kunst ist, das muss ich dazu sagen an dieser Stelle. Und dementsprechend wird halt, sage ich mal, leichtfertiger gekürzt, weil in Zeiten von Rezession können wir uns immer noch Kultur leisten, aber eben nicht mehr so stark wie vorher. Dass allerdings die Förderung wirklich jeden Euro zurückgespielt hat, also ich glaube, die aktuellen Zahlen waren, ein Euro kommt 1,4 Mal wieder zurück, also der gefördert worden ist, 1,4 Mal kommt er wieder zurück in die Staatskasse.
Wie denn? Wie kommt das
durch so? Ausgaben. Also also der Tax Credit funktioniert so, eben ganz einfaches Beispiel, wir haben 1 Million Ausgaben in Österreich und dafür bekommen wir mit Green Bonus, also wenn wir grün und nachhaltig produzieren, kriegt man dann 350.000 Euro Förderung dafür. Und dieses Geld aber, was ausgegeben wird während der ganzen Zeit, also während diese Kosten in Österreich ausgegeben werden, in Relation zu dem, was gefördert worden ist, kommen 1,4 Mal zurück. Also wenn ich mag jetzt nicht Kopfrechnen, aber 350.000 mal 1,4, das spielt tatsächlich durch Hotelübernachtungen, Lohnnebenkosten, Automietungen, Hotelübernachtungen. Mhm. Wir haben die Dienstleister hier alle von Postproduktion über Catering-Services etc. Also es spült das Geld zurück in die Kasse. Und das wurde einfach nicht bedacht, dass das wirklich auch ein Industriefaktor ist. Ja. Und wie gesagt, bei Kultur einsparen finde ich immer schade, verstehe ich unter gewissen Umständen, wenn das ganze Land sparen muss. Dass wir allerdings in einer Branche sparen, die auch ein Industriezweig ist und nachweislich auch Geld gebracht hat, quasi zurückgebracht hat durch die Ausgaben, das halte ich für fatal. Aber wir hoffen auf bessere Zeiten.
Aber es gab Gespräche, oder?
Ja, die gab es. Es soll eine Investitionsverpflichtung kommen, die allerdings jetzt nicht das leichteste Vorhaben ist. Also es sind auch andere Länder in Europa dran, das durchzusetzen. Ich bin nicht in diesen Ausschüssen, darum mag ich jetzt nicht von irgendwas reden, wo ich mich nicht zu 1000% auskenne. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo man den Finger schnippt und Netflix zahlt. Mhm. Also so leicht ist es leider nicht. Mhm. Ja, ansonsten müssen wir jetzt wirklich kreativ werden. Aber das ist teilweise wieder das Schöne an dem Job. Ich glaube, die Branche ist extrem resilient. Wir als Produzenten müssen extrem resilient sein. Wir haben jetzt wieder neue Herausforderungen auf den Tisch geknallt bekommen. Jetzt müssen wir kreativ werden. Wie können wir die Projekte finanzieren? Kann man es anders drehen? Wie können wir es günstiger machen? Suchen wir uns andere Partner? Also langweilig wird es nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Politik das erkennt, dass diese Branche eine ernstzunehmende Branche ist, die wirklich viel Revenue generiert.
Gibt es da nicht irgendeinen Millionär da draußen, der Filmfan ist und sagt, ja komm, ich gebe euch da Geld?
Ich bin schon so oft mit diesem Satz losgezogen und ich habe den Millionär noch nie gefunden, leider.
Vielleicht hört einer zu.
Ja, genau. Bitte gerne melden. office@samsarafilm.at.
Apropos Samsarafilm, reden wir nochmal über deine, / eure Firma. Ihr steht für Publikumfilme. Das merkt man auch, Pulled Pork, Neonuggets. So ein Michael Haneke-Film ist nichts für dich.
Was heißt nicht, dass es nichts für mich ist. Also ich glaube, man muss sich als Firma auch darauf konzentrieren, was man kann. Und der Andreas ist nicht nur Regisseur, sondern ist ja auch Produzent mit mir gemeinsam. Und wir haben uns schon verständigt darüber, dass wir ein Profil haben wollen und eben nicht so das, was gerade daherkommt, das, was sich vielleicht leicht mal fördern lässt. Und natürlich würde sich ein Arthouse-Film unter bestimmten Umständen vielleicht leicht fördern lassen, aber wir stehen für was und wir wollen gewisse Filme machen, und zwar für die breite Masse.
Darf das dann auch gerne mal politisch unkorrekt sein?
Naja, nicht politisch unkorrekt, aber echt. Mhm. Ich finde, diese ganze Wokeness-Debatte, ich finde alle Ursprünge der Wokeness-Debatte total richtig. Wir müssen Frauen mehr stärken, wir brauchen mehr Diversität, wir brauchen andere Geschichten, wir müssen mehr Realität, wie die Welt funktioniert, ins Kino bringen und sehen. Und gleichzeitig muss man aufpassen, dass man nicht mit dem Zeigefinger rausgeht, weil das Publikum will einfach manchmal auch unterhalten werden und will nicht die ganze Zeit belehrt werden. Und es ist kein Erziehungsmaßnahmefilm. Und darum glaube ich, man muss echt sein. Das ist das Wichtige. Und versuchen nicht, Filme in irgendwelche Checklisten reinzuzwängen. Es soll beides geben. Und mit politisch unkorrekt, es darf nicht beleidigend sein. Es darf nicht Leute diffamieren oder Unwahrheiten zeigen. Aber es muss auch nicht alles, glaube ich, progressiv politisch korrekt sein, weil das merkt man auch teilweise, also ich höre das von amerikanischen Kollegen oder höre amerikanische Podcasts, Projekte, die das übertreiben, bekommen die Rechnung an der Kinokasse. Und nicht jedes Projekt ist dafür geeignet, das Publikum abzuholen in dem Moment. Teilweise möchte das Publikum einfach noch was anderes, und ich glaube, dass wir die Koexistenz von beiden Arten, Filme zu machen, akzeptieren und merken, dass beides wichtig ist, teilweise die Gesellschaft voranbringen mit provokativen Aussagen und Themen, die noch nie beleuchtet worden sind, und für Ungerechtigkeiten kämpfen, müssen wir unbedingt weitermachen. Ja. Und gleichzeitig müssen wir auch zulassen, dass das Publikum einfach nur nett unterhalten werden will, ohne großartig nachzudenken. Weil ich glaube, das wollen wir alle irgendwann mal. Und es ist wichtig, auch nicht herablassend auf die eine oder die andere Seite zu schauen. Also es wäre wichtig, glaube ich, dass wir uns mehr als eine Branche sehen und die Koexistenz von beiden eigentlich feiern.
Was, ich meine, du wirst jetzt den magischen Schlüssel auch nicht haben, aber was wollen denn die Österreicher und die Österreicherinnen sehen im Kino?
Ja, da müsste ich jetzt eine Marktanalyse beginnen, aber es ist tatsächlich so, Komödien kommen extrem gut an.
Ja.
Kinderfilme, Family Entertainment, ist auch sehr, sehr beliebt. Genre tut sich wahnsinnig schwer, also Horror und Science Fiction.
Aber Horror geht doch hin und wieder, also da gibt es
der klassische Horror, dieser Slasher-Horror, da trauen sich immer noch nicht viele richtig rein, also wenn man diesen klassischen Horrorfilm macht, also wenn man so Grusel-Thriller in die Richtung geht, dann kann es sehr erfolgreich sein, aber diese klassischen Horrorfilme und genauso Science-Fiction irgendwie, ich weiß nicht, ist aber auch gelernt, glaube ich, dass einfach, das ist nicht unsere Filmkultur und dementsprechend, also wir haben es selbst gemerkt bei Rubicon, der Film ist wirklich ein toller Film geworden von Leni Lauritsch und trotzdem hat er jetzt nicht ganz realisiert, was sich wahrscheinlich die Österreicher gedacht haben, ein Science-Fiction-Film aus Österreich, der Weltall spielt, gruselig, ob das wohl gut ist. Aber es sind tatsächlich am meisten Komödien und das in den verschiedensten Formen. Romantische Komödie, Buddy-Komödie, Action-Komödie, tragische Komödie, also auch die Filme vom Harder sind ja auch eine Art von Komödie.
Ja.
Also das ist tatsächlich das, was, glaube ich, am besten geht. Und das Schöne ist, das Komödiengenre ist ein Genre, was viele Leute einlädt und gleichzeitig es aber schafft, auf eine sehr smarte Art und Weise auch was über die Gesellschaft zu erzählen. Also ist eigentlich ein tolles Genre.
Du, wenn ich jetzt sage, ich will Produzent werden und habe aber, und das ist die Wahrheit, keine Ahnung von Einnahmen, Ausgabenrechnung, habe ich dann trotzdem eine Chance oder ist das schon eine Voraussetzung, wo ich dann völlig...
Du brauchst eine gute Buchhaltung, Steuerberaterin.
Gibt es ja keine KI, die das machen kann für mich.
Nein, man kann aber auch sich einen CFO dazu holen. Ich empfehle ja persönlich, eine Firma zu zweit zu haben. Es ist ein People's Business. Man lernt die ganze Zeit. Natürlich kann man auch alleine eine Produktionsfirma führen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich den Andreas habe. Wir haben komplett unterschiedliche Stärken, aber der Austausch ist halt wirklich toll. Wir haben jetzt keinen CFO, aber wenn du jetzt Filmproduzent werden willst und keine Einnahmen-Ausgabenrechnung machen magst, dann such dir einfach irgendjemanden, der dein CFO sein will.
Mhm.
Ja, das ist auch manchmal wirklich smart, jemanden zu haben, der sich mit Finanzen und Legal auskennt. Also weil das ist auch ein richtig großer Teil. Man denkt immer so am Anfang, oh, jetzt entwickle ich ein bisschen Geschichten, das ist voll schön und dann schaue ich, wie ich das finanziere. Aber da liegt, dem Ganzen liegen sehr viele Verträge und sehr viele Tabellen zugrunde. Und das ist dann gar nicht blöd. Dann kann man sich um den kreativen Teil kümmern und hat jemanden, der es mag, Zahlen und Verträge zu wälzen.
Klassischer Bürojob ist das wohl keiner, oder? Das heißt, hast du Arbeitszeiten oder bist du dauernd auf Achse?
Ich bin meistens dauernd auf Achse. Ich versuche natürlich, meine geistige Gesundheit zu wahren und versuche auch am Wochenende nicht zu arbeiten oder an Feiertagen nicht zu arbeiten. Also ich versuche es, aber am Ende des Tages geht es darum, was braucht das Projekt gerade. Ich glaube, das Schöne, und da kann ich jetzt aber nur über mich sprechen, ich mache das wirklich gerne. Ich liebe diese Arbeit und ich kann jetzt nicht sagen, es fühlt sich gar nicht nach Arbeit an, aber es fühlt sich wenig nach Arbeit an, weil es mir wirklich richtig Freude bereitet. Also ich mache meinen Job gerne, wenn ich jetzt manchmal höre, ach, dann und dann ist Pension, denke ich mir, warum? Ich will immer Filme machen, bis ich irgendwie gar nicht mehr kann. Also ich glaube, das ist aber eine grundsätzliche Sache im Leben. Nicht jeder hat dieses Privileg. Und das ist wirklich eins, etwas jeden Tag machen zu dürfen und damit sein Geld zu verdienen, was man auch wirklich liebt. Aber es gibt halt auch nichts Tolleres, finde ich, als mit Menschen zusammenarbeiten und Geschichten zu erzählen. Es ist ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Und muss auch ganz ehrlich sagen, das hätte auch schief gehen können. Wir haben 2017 gesagt, so jetzt machen wir eine Produktionsfirma. Es gab keinerlei Garantie, dass das aufgeht. Und da müssen wir uns gegenseitig, glaube ich, danken für all die Arbeitsstunden, die wir reingesteckt haben, aber auch die Partner, die am Anfang an uns geglaubt haben. Also Verleihe, die Förderstellen, also das ist nicht alles einfach Gott gegeben gewesen, dass wir auftauchen und uns fließt das Geld zu. Nein. Also da bin ich schon sehr vielen Leuten sehr dankbar.
Du hast jetzt auch keine Kristallkugel, aber KI ist sehr auf dem Vormarsch, wird Film wahrscheinlich auch verändern. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie Film in ein paar Jahren aussehen könnte, ob sich da irgendwas radikal verändern wird oder eh nicht?
Wenn man nach Amerika blickt, dann wird sich einiges verändern. Auch da wird einfach, es ist einfach eine Riesenmöglichkeit, Kosten zu sparen. Klar. Und dadurch, dass alles immer teurer geworden ist und die Förderstellen, Finanziers, gerade in ökonomisch schwierigen Zeiten, jetzt nicht leichtfertig sagen, kein Problem, wir schießen einfach noch mehr Geld nach, braucht es kreative Lösungen, wie können wir weiterhin Filme machen und die Budgets gehen nicht jährlich 10% gefühlt hoch. Darum ist es definitiv für mich eine Möglichkeit. Man muss schauen, dass man es einsetzt da, wo es uns das Leben erleichtert, in der Planung, in der Organisation, in der Zeit, im Zeitmanagement. Man kann Kunst nicht komplett ersetzen. Und das sage ich auch betreffend des Publikumsfilms. Man kann nicht einfach Hauptdarsteller ersetzen. Also die Leute gehen ins Kino, weil sie bestimmte Leute auch sehen wollen. Also ich glaube, so ein reiner KI-Film geht, wenn man eine sehr High-Concept-Idee hat.
Oh, ein wichtiger Anruf kommt jetzt.
Ja.
Wer war's? Hollywood?
Ja, genau. Hollywood. Die Millionen kommen und fließen jetzt
der
in den Moment.
Hat angerufen.
jetzt habe ich meinen Faden verloren.
KI,
genau. Also ich glaube, man kann es nicht komplett ersetzen, aber wir sollten auf jeden Fall sehr, sehr offen sein. Ich denke mal an diesen lustigen Satz, USA... oder ich sage es auf Englisch, USA does innovation, Europe does regulation. Wir sollten aufpassen, dass wir es nicht überregulieren. Wir sollten nicht freie Fahrt lassen, weil es hat Schattenseiten, es hat Gefahren, definitiv. Aber wir dürfen uns dann nicht wundern, wenn wir überholt werden. Darum hoffe ich, dass da die EU ein genaues Auge drauf hat, dass Persönlichkeitsurheberrechte etc. gewahrt werden und gleichzeitig uns die Möglichkeit geboten wird, damit arbeiten zu können. Also ich finde KI super. Ich finde nur, es wird den Menschen nie ersetzen. Und ich glaube, es wird immer mehr, teilweise sogar das menschlich handgemachte, echte, immer mehr an Wert gewinnen, was ich ja sogar schön finde. Und wenn man jetzt ganz futuristisch ist, kann sein, dass es irgendwann den echten Film gibt, wo Menschen dran gearbeitet haben und dann gibt es irgendwelche KI-Filme und das ist einfach pures Entertainment, das ist einfach irgendeine Komödie, die einfach High-Concept-Weihnachtskomödie, wo es jetzt nicht so wichtig ist, wer spielt mit, wer hat da Regie geführt, einfach schöne Geschichten, gut KI produziert für die breite Masse. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist eine andere Art von Filme machen und ich hoffe und glaube, dass Platz ist für beides.
Dann will ich zum Abschluss noch von dir wissen, kannst du einfach nennen jetzt deine drei absoluten Lieblingsfilme, die nicht von Samsara-Filmen produziert worden sind?
Schade, da hätte ich jetzt natürlich eine Latte. Nein, nur drei, das ist schwierig.
Probier's.
Interstellar
von
Christopher Nolan. Space Odyssey, also 2001.
Okay. Das ist mal zweimal Science Fiction, wo wir vorher geredet haben, ist in Österreich nicht so groß. Ja.
Und es ist tatsächlich Memento. Ich liebe Memento. Auch das ist auch von Nolan, ja. Zweimal Nolan sogar.
Genialer Film, Memento, ja.
Ja. Ich stehe total auf Science Fiction, ja.
Damit sind wir jetzt eigentlich fertig, wobei... Über Neonagels wollen wir schon noch kurz reden.
Gerne.
Da kommt bald ins Kino, was war das, 16. Oktober, oder?
Yes.
Was willst du loswerden? Du darfst jetzt einfach loslegen.
Also wir sind zum ersten Mal sind wir sowas von happy, dass wir das machen dürfen. Wir haben ja Pulled Pork damals, Teil 1, gedreht, weil Andreas kannte auch Otto und hat sich gedacht, Paul ist bestimmt ein sehr, sehr talentierter Schauspieler, auch wenn er es noch nicht weiß.
Pizzeria und Jaws.
Ja. Genau, es geht um Vizera Jaus. Wir denken halt auch darüber nach, wer bringt denn Leute ins Kino? Für wen wollen die Leute denn ihre 12 Euro zahlen und Netflix mal ausnahmsweise verlassen oder Amazon Prime oder Hulu oder wen auch immer? Und da war einfach der große Wunsch, mit den beiden einen Kinofilm zu machen, wo sie aber keine Musiker spielen, wo sie nicht sich selbst spielen, sondern tatsächlich einfach Rollen. Und das war nicht so einfach, das Ganze zu finanzieren. Da hat nicht jeder dran geglaubt, gleich von Anfang an. Aber es war ein wirklich toller, großer Erfolg. Und ein Sequel machen zu dürfen in Österreich ist schon mal passiert, aber passiert nicht so oft. Darum sind wir extrem happy und dankbar. Wir haben mehr Geld gehabt als beim ersten Teil, also doch über 1 Million mehr, was man sieht. Also wir haben wirklich Money on Screen. Jeder Cent ist in diesem Film drin. Und er macht so unglaublich viel Spaß. Es ist diesmal eine Spy-Comedy, was ich ja auch als Genre genial finde. Mhm. Also wir haben zwischen verschiedensten Geheimdiensten kommen Paul und Otto mal wieder rein in ein Problem, wo sie nie gedacht hätten, dass sie reingeraten. Es ist eine komplett verrückte Komödie, die von der Tonalität her richtig, richtig ungewöhnlich ist. Also so eine Art von Komödie habe ich in Österreich noch nie gesehen und ich beschäftige mich viel mit österreichischen Komödien. Also worth watching, wir haben so tollen Cast, Silvia Schneider ist dabei, Anna Striegel ist dabei, Gisem Emre, der Benno Fürmann, die Melissa Naschenweng, Michael Rast ist auch wieder dabei aus dem ersten Teil. Also es ist ein glanzvoller Cast. Ich bin richtig happy mit dem Film. Ich hoffe, dass das Publikum das auch so sieht. Die Konstantin Film, unser Verleih, ist sehr dahinter und arbeitet auf Hochtouren. Es hat gezeigt, diesen Sommer, Kanu des Manitou, wir stehen gerade bei 711.000 Zuschauer, ein Wahnsinn. Mich freut so sehr, dass deutschsprachiger Content oder Kinofilm so erfolgreich sein kann. Ob wir jetzt da dran kommen, mag ich zu bezweifeln, aber es zeigt, die Leute haben Lust, ins Kino zu gehen, wenn es den Nerv der Zeit trifft. Und ich hoffe, wir tun das auch. Also bitte ins Kino gehen, 16.10.
Auf alle Fälle. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Schaut euch den Film an.
Ja.
Loredana, vielen Dank.
Ich danke ebenso.
Alles Liebe.
TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.